Ja, wenn man da so reinguckt bei euch, sieht richtig gut aus. Und als elffacher Opa freue ich mich natürlich auch, dass ihr viele Kinder habt. Ich freue mich auch über unsere 11 Enkel, wenn sie kommen, besonders wenn sie gehen. Das darf ich natürlich nicht so laut sagen zu den Eltern, ja. Aber ist ja anstrengend. Ja, danke für das nette Willkommen auch. Interessante Predigt weiß ich nicht. Ich habe heute eigentlich ein längeres Vorspiel oder einen Vorspann erwartet. Und deswegen habe ich eine weniger interessante vielleicht gebracht. Auf jeden Fall eine gekürzte. Du bist ein Gott, der mich sieht, habt ihr gesungen. Und ich werde heute wohl wahrscheinlich anhand dieses Liedes predigen. Der Text zu diesem Lied, der steht in 1. Mose 16 und dort die Verse 1 bis 16. Eine bekannte Geschichte, die Geschichte von Sarai und Hagar. Ich lese mal den Text und dann sehen wir weiter. Ja? Und Sarai, Abrahams Weib, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd und ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe doch, Jehova hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen erhalten. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrahams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Verlauf von 10 Jahren, die Abraham im Lande Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihre Manne, ihm zum Weibe. Und er ging zu Hagar ein, und sie ward schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sprach zu Abraham: Das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Jehova richte zwischen mir und dir. Und Abraham sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was Gutes in deinen Augen. Und Sarai behandelt sie hart und sie floh vor ihr hinweg. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schura. Und er sprach: Hagar, Magd Sarai, woher kommst du? Wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Darum nannte man den Brunnen Beer Lachairoi, Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Siehe, er ist zwischen Kades und Beerit. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinen Sohn, dem Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen dem Text entlang gehen, ist ja eine relativ bekannte Geschichte, da habe ich dann auch gekürzt und werde dann am Schluss noch drei Punkte gefunden haben, die nicht so typisch sind für meine Art von Predigt, aber die euch vielleicht ein bisschen helfen, mir auch geholfen haben. Also, wir sehen hier einen reichen Mann, einen Abraham, und er hat keine Erben, was natürlich in doppelter Hinweise eine dumme Geschichte ist. Erstens mal wegen der Altersvorsorge, aber er war ja reich. Aber erben würde dann halt sein erster Knecht. Und das möchtest du ja auch nicht unbedingt. Obwohl Gott Abraham ja einen Sohn versprochen hatte, ging halt seine fruchtbare Zeit zu Ende. Und die der Hagar natürlich, der Sarai natürlich auch, okay. Und als nichts passiert ist, da haben sie halt mal dann selber eingegriffen und die Sache in die eigenen Hände genommen. Und ich denke, wenn ich euch so ansehe, so macht ihr es doch auch, oder? Also so machen wir es doch auch. Wir beten und sagen, Herr, hilf, Herr, mach, Herr, diesen, jenes und dein Wille geschehe. Und wenn es nicht sofort passiert, bis übermorgen spätestens, dann nehmen wir es halt in unsere eigenen Hände, oder? Und hinterher, wenn es schief geht, ist Gott schuld. So lesen wir auch hier, Sarai, Abrahams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Verlauf von 10 Jahren, die Abraham im Land gewohnt hatte. Okay, Abraham, ja. Und gab sie Abraham, ihrem Manne, ihm zum Weibe. Also die Sarai, die verhält sich völlig nach damaligem Brauch. Sie gab ihre Magd hin als Leihmutter, gab es damals auch schon. Reagenzglas und Pipette gab es noch nicht, aber sie haben die Möglichkeit wohl gefunden. Und Sarai gab den Hagar, ihrem Mann, zum Weibe. Ja, zum Weibe. Hagar wurde zur Zweitfrau. Das war dann rechtlich alles okay. Ja. Das Kind, das eventuelle Kind, war dann ein eheliches Kind und kein Bastard. Und Hagar musste dann auf dem Schoß von Sarai sitzen und dort auf ihrem Schoß gebären, denn nur dann gehörte das Kind der Sarai. Und Abraham war ja in beiden Fällen der Vater gewesen. Und ja, der Plan ging auf. Allerdings, unsere Pläne gehen auch manchmal auf, vordergründig. Ja. Hinterher sieht es dann vielleicht wieder anders auf. Der Plan ging auf. Allerdings, die Hagar, die wurde dann hochmütig. Sie behandelte ihre Herrin, die Sarai, dann ja eben von oben herab oder wie auch immer. Jedenfalls, die zwei, die zofften sich kräftig. Und der Abraham, nun, was tun wir Männer, wenn zwei Frauen sich zoffen, oder? Wir gehen dann lieber mal in Deckung. Na, der Abraham, der sieht, guckt halt zu. Der vermittelt nicht, er weiß nicht zurecht. Er sagt keiner, welche er lieber hat oder was immer. Und als Sarah ihm dann ihr Leid klagt, da ist dann die Hagar auch nicht mehr seine Zweitfrau. Sie ist ihm gleichgültig. Denn er sagt, tu doch mit ihr, was du willst. Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tu ihr, was gut ist in deinen Augen. Und die Hagar, die hat mal gehorcht und behandelte ihren Mann hart. Ihre Magd hat. Wisst ihr, ich denke, hier sehen wir mal ein dreifaches Unrecht. Hagar hätte ja die Sarai nicht so hochmütig behandeln müssen. Und Sarai hätte die Hagar auch nicht so brutal piesacken dürfen, dass sie davonläuft. Und der Abraham, der hätte vielleicht auch mal eingreifen können, oder? Und hier sehen wir ja auch schon die Großzügigkeit Gottes. Der war Abraham und Sarai nicht böse, weil sie nicht gewarten konnten, bis der verheißene Sohn kam. Und Gott kümmerte sich auch um die Zweitfrau, also um eine dieser beiden Zicken. Er kümmerte sich auch um die Zweitfrau, um die ehemalige Sklavin, die davongelaufen war. Wisst ihr, Gott ist heute auch noch so. Seine Großzügigkeit, seine Liebe, die sind heute noch genauso bei uns auch da. Gott ist dasselbe heute, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn ihr vielleicht mal so versehentlich kracht hättet zu Hause, so, ihr habt viele Kinder, ihr seid in der Gemeinde, ihr habt Probleme, Arbeit, Beruf, Schule, Kinder, alles zusammen, da gibt es schon mal Krach, oder? Also bei uns war es so früher. Und der Krach muss ja nicht daheim sein, er kann ja irgendwo auch anders sein. Aber wisst ihr, es kommt da nicht drauf an, wer Recht hat, weil Recht haben immer beide, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Aber unabhängig davon, wer nun Recht hat, Gott hat euch immer beide lieb. Versteht ihr? Gott hat euch immer beide lieb. Es gab eine Zeit, die ist schon ein paar Tage her oder ein paar Jahre, da war ich der Meinung, ich müsste meine Teenie-Tochter ab und zu so mal richtig sagen, wo es lang geht, was geht und was nicht geht. Und ich habe sie zusammengestaucht, das konnte ich schon. Und plötzlich sagte sie dann mal, ja, Papa, ich hab dich auch lieb. Wisst ihr, ich bin nicht so schnell sprachlos. Aber da wusste ich jetzt nicht mehr weiter, als ich das erste Mal sagte. Sie hat sich dann angewöhnt, wenn ich wieder gut aufgedreht habe. Ja, Papa, ich hab dich auch lieb. Und dann habe ich gewusst, jetzt kann ich gehen. Ja. Aber ist das nicht toll, dass sie sagen konnte, ja, Papa, ich hab dich auch lieb. Ich habe sie nämlich auch lieb gehabt. Ja. Und sie hat mich auch lieb. Ich habe sie lieb gehabt, deswegen habe ich geschimpft. Und sie hat mich lieb gehabt, deswegen hat sie so getan, als ob sie zuhören würde. Ja. Ja, aber wisst ihr, Gott, der hatte uns beide lieb. Gott hatte uns gleich lieb. Er hatte nicht den Prediger Papa lieber als die aufsässige Teenie-Tochter. Ja, Gott hatte uns beide gleich lieb. Und Gott hatte auch Hagar lieb. Er ging diesen Irrweg, die Flucht mit Hagar mit. Und wisst ihr auch, wenn wir weglaufen, Gott ist immer noch da. Und er ist auch schon da, wo wir erst noch hinkommen beim Weglaufen. In Vers 7 lesen wir weiter. Und der Engel des Herrn fand sie in einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schura. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Wisst ihr, die Hagar, die hat vielleicht Misch gemacht, hat sie schon langsam gemerkt, aber sie wird jetzt hier nicht irgendwie zusammengestaucht. Sie wird auch nicht als ungehorsam oder sonst wie hingestellt. Der Engel fragt sie relativ einfach, relativ einfühlsam: Woher kommst du? Hier in der Wüste, ohne Wasser, ohne Essen, ohne Gepäck und schwanger bist du ja auch. Und wohin gehst du denn? Ohne Wasser, ohne Gepäck, ohne Essen und schwanger bist du ja auch hier in der Wüste. Der Engel lässt es die Hagar ja selber einsehen, dass sie eigentlich überhaupt keinen Plan hat, dass sie sich recht unüberlegt in Gefahr gebracht hat. Wie sieht das denn bei uns so aus, wenn der Engel uns fragen würde: Woher kommst du? Ihr seid jetzt noch nicht alle so ganz alt, oder die meisten von euch noch nicht. Aber ist da vielleicht etwas, was sich angesammelt hat in eurem Leben? Ist das vielleicht etwas, vor dem ihr weglauft oder das ihr versteckt oder das ihr verdrängt, das ihr im Herzen vergraben habt? Solltest du vielleicht jemand um Vergebung bitten oder vielleicht eine vergessene Rechnung bezahlen oder vielleicht auch mal einfach mit deinen Kindern und deinem Mann oder deiner Frau ein bisschen Zuwendung mehr geben? Immer wieder kommt es doch bei jedem von uns was zusammen mit der Zeit. Und wohin gehst du? Weglaufen geht doch gar nicht. Du selbst, deine Probleme, die begleiten dich doch. Manchmal würden wir sicher schon gern davonlaufen, ja? Kann ich nachvollziehen, hätte ich auch manchmal gern gemacht. Wenn Schmerzen, wenn Sorgen, wenn Nöte, wenn der Stress überhand nimmt, wenn die Krankheit unheilbar ist, wenn die Ehe nicht mehr zumutbar erscheint, dann mal abhauen können, das wäre manchmal schon schön. Aber wohin gehst du? Ich finde es sehr tröstlich, dass Hagar, die ägyptische Sklavin, von einem Engel erwartet wird. Im Psalm 139 lesen wir: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Auch wenn wir uns mal verirren, auch wenn wir mal falsch gehen, auch wenn wir ab und zu nicht weiter wissen, auch uns wird der Herr sowohl begleiten als auch erwarten. Auch uns wird er wieder auf die rechte Spur bringen. Auch uns wird er wieder dahin bringen, wo eigentlich unser Platz ist, wo wir hingehören. So wie er es bei Hagar auch machte. Und wisst ihr, wenn es euch nicht passt, Gott hilft jetzt der Hagar nicht dazu, vollends wegzulaufen. Er handelt nicht nach ihrem Willen, er handelt auch nicht nach eurem Willen. Ja? Gott sagt: Geh dahin, wo du herkommst, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Uns zu demütigen, seltsam, uns zu demütigen. Wisst ihr, wie man heute ein Synonym ab und zu hat? Zu Kreuze kriechen. Ja, du musst zu Kreuze kriechen. Hier ist das Kreuz, hier ist Christus. Dich zu demütigen unter die Hand Gottes ist das eine, aber manchmal musst du dich auch demütigen vor den Menschen, zu Kreuze kriechen. Das ist sicher nicht die leichteste Übung für uns, aber meistens und oft die richtige Lösung. Gott schimpft ja nicht mit Hagar. Er sagt einfach: Geh doch zurück, geh dahin, wo du hingehörst, geh dahin, wo dein Platz ist, akzeptiere deine Lebensumstände, schick dich rein. Auch unser Leben verläuft nicht immer so wie eine neu geteerte Autobahn. Auch wir müssen uns ab und zu reinschicken in unsere Umstände. Wir haben unsere persönlichen Umstände und wir haben auch die Welt, in der wir leben, äußere Umstände. Und die verändern sich im Moment ja relativ dramatisch. Und trotzdem wird noch immer viel da sein, für das wir danken können. Noch sind wir nicht in der Wüste, okay? Und bei aller Härte Wahrscheinlich war Hagar sogar froh, zurückgehen zu können, dorthin, wo ihr Leben funktioniert hat, dorthin, wo es eigentlich alles okay war, bevor sie anfing, hochmütig zu werden. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, ihr seid ja auch schon 2, 3 Jahre, Monate oder Jahrzehnte verheiratet. Für ein gutes Miteinander muss man sich ja auch selbst ein bisschen anstrengen, oder? Da muss man sich ja auch selbst ein bisschen einbringen. Und das ist, sich ein bisschen einbringen, ist viel einfacher, als erst alles zusammenzureißen und dann sehen, was man mit den Scherben macht. In Sirach 11 lesen wir, bleibe bei dem, was dir anvertraut ist und übe dich darin und halte aus. Ja, bleib bei dem, was dir anvertraut ist, übe dich darin und halt aus darin. Gleichzeitig gibt Gott allerdings der Hagar auch Hoffnung und Anweisung für ihre nahe Zukunft. Und er schließt auch ihr werdendes Kind mit ein. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Nun, die Hagar wird einen Sohn kriegen, Ismael soll er heißen. Hagar wird also der Sarai genau das liefern, was bestellt wurde. Einen Stammhalter, einen Erben, den von Gott verheißenen Sohn, an den glaubt ja keiner mehr. Die von Gott versprochenen zahlreichen Nachkommen Ismaels, die sind ja auch wahr geworden. Unter Ismaeliten versteht man seit 1500 Jahren etwa weltweit die arabischen und zwischenzeitlich auch die nicht-arabischen Muslime, die sich ja auch auf Abraham bzw. Ismael als Stammvater berufen. Und von Ismael lesen wir, und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Wenn wir jetzt wieder einen Krieg sehen im Nahen Osten, und wenn wir sehen, dass da eigentlich immer Streit ist und immer Krieg ist, dann lege ich euch diesen Vers mal nahe. Ja? Er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und seinen Brüdern setzt er sich zum Trotz vors Gesicht. Diese Kriege sind verheißen Gott gegeben anscheinend. Auch wenn nicht mehr alle Muslime Ismaeliten sind. Zwischen Ismael und dem Islam liegen rund 2500 Jahre. Von heute angerechnet sogar 4000 Jahre. Da wird sicher manches etwas durcheinander gekommen sein. Allerdings natürlich bei Israel genauso. Von Hagar lesen wir jetzt, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann weiter, darum nannte man den Brunnen Be'er Lachairoi, Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt oder der mich gesehen hat. Siehe, er ist zwischen Kades und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn, und Abram gab seinen Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Bis hierher den Text. Und jetzt habe ich gesagt, ich hätte noch 3 kleine Punkte, die ihr vielleicht mitnehmen könnt. Das andere vielleicht auch das eine oder andere davon, oder? Hier am Ende unseres Textes, da haben wir jetzt 3 Namen. Wir haben den Namen, den der Engel, den Gott, dem Jungen gegeben hat, Ismael. Ismael bedeutet Gott hört oder Gott erhört. Wir haben den Namen, mit dem Hagar den Engel angeredet hat. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann haben wir den Namen des Brunnens, der von da an heißt Be'er Lachairoi. Dieser Name hat eigentlich 2 Möglichkeiten der Übersetzung. Einmal Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat, aber auch Brunnen des Lebendigen, der sich sehen lässt oder den man sehen kann. Und ich denke, dass diese 3 Namen auch uns heute sehr viel Mut machen können. Der erste Name, Ismael, Gott hört. Gott hat Hagar gehört, als sie in ihrer Not zum Herrn geschrien hat. Gott hat Jesus erhört, als er seine Nöte zum Herrn geschrien hat. Gott hat Paulus und Silas erhört, als sie im Gefängnis zu ihm geschrien haben. Gott hat auch meine Frau und mich gehört und erhört, als zwei unserer Kinder todkrank waren, eins schon aufgegeben worden war in Tübingen. Gott hat uns auch gehört und erhört, als ich herzkrank wurde und nicht mehr weiter konnte. Ich bin's noch. Und denkt mal nach, wie Gott auch euch oftmals gehört hat. Jeder von uns hat doch schon Gebetserhörungen erlebt, oder nicht? Auch ihr, auch du. Allerdings haben wir meist unser Beten schon vergessen, wenn die Dinge sich dann nach und nach ordnen. Aber Gott braucht ja auch etwas Zeit, um unser Leben zu regeln, oder? Und wenn wir unsere Gebete vergessen haben, dann sehen wir natürlich auch die Veränderung nicht, Gottes Handeln nicht. Dann wissen wir auch nicht, dass wir eine Gebetserhörung erlebt haben. Und dann können wir uns auch nicht Danke sagen. Und überhaupt, warum beten wir überhaupt, wenn wir eh nicht warten, bis Gott was tut und nicht dran glauben, es vergessen? Ja? Ich war ja mein ganzes Leben lang schwäbischer Mittelständler und da ist ja auch nicht jeden Tag Sonntag. Und dann bin ich mal noch ein bisschen krank geworden und dann habe ich gebetet und habe es hinausgeschrien und der Peter stand immer umsonst, Gott hört ja nicht, gell? Und dann habe ich mir hingesetzt und habe das alles geschrieben, habe mich einfach hingesetzt und habe eine DIN A4-Seite am Computer vollgeschrieben, so wie es mir gerade gekommen ist. Ja, und was habe ich dann gemacht? Vergessen. Ja, so wie man es normal macht, vergessen. Ein paar Jahre später musste ich eine Andacht halten oder wollte ich eine Andacht haben über Gebet. Und da habe ich im Computer diese Datei Gebet wiedergefunden. Und dann habe ich sie durchgelesen. Man wisst ja, was gewesen ist. 95% dieses ganzen Durcheinanders war erledigt. Ja, 95% hat Gott erhört, das Gebet. Und die anderen 5%, die haben mir wahrscheinlich nicht zugestanden, nehme ich mal an. Wenn wir ein bisschen besser mit dem Herzen und Kopf dabei wären und auf Gott achten würden, auf unseren Glauben mehr nach vorne stellen würden, dann würden wir wissen, dass wir Gebetserhörungen erleben. Es könnte schon sein, dass die nächsten Monate oder Jahre uns das Beten wieder lehren werden. Und wisst ihr, objektiv gesehen ist das sicher richtig, wenn Gott uns sozusagen zum Beten zwingt, indem er uns einfach das Leben schwerer macht. Subjektiv gesehen würde ich natürlich gerne auf ein schweres Leben verzichten. Mir geht es jetzt relativ gut, ich habe keinen Grund, das zu ändern. Aber eins bleibt, Ismael, Gott hört und Gott erhört. Und Gott wählt sich gerade so einen Typen wie Ismael und wie mich und wie dich, um uns daran zu erinnern. Gerade der, dessen Hand gegen alle ist und alle Hände gegen ihn sind, genau den nimmt er, um uns zu sagen, ich höre dich, ich bin dir nahe, ich helfe dir auch in der Not. Aber ich helfe dir nicht so, wie du denkst. Hagar musste sich beugen und zurückgehen. Hagar musste zu Kreuze kriechen. Gott hört nicht nach unserem Willen. Was beten wir nach dem Vater unser? Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wisst ihr, das unterstütze ich völlig, ja? Ganz, aber hundertprozentig. Wie im Himmel soll sein Wille geschehen, auf Erden auch. Aber bei mir doch der meine, oder? Ja, ist doch logisch. So, okay. Der zweite Name. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott hat Hagar ja nicht nur gehört, sondern der Engel des Herrn, der war ja gegenwärtig. Er hat sie gesehen in ihrer Not. Und es war eine Not, an der sie selbst schuld war. Die sich selbst zuzuschreiben hatte. Sie kam ja quasi durch ihre eigene Dummheit in diese Situation. Wisst ihr, ich will nicht behaupten, dass ihr dumm wärt. Nein, nein. Aber die meisten peinlichen Situationen, in die wir kommen, an denen sind wir selber schuld, oder? Also durch eigene Dummheit. Manchmal kommen wir auch in schwierige Situationen durch die Umstände. Und manchmal sind es richtige, harte Schicksalsschläge. Schicksalsschläge und schwierige Umstände, an denen sind wir nicht selber schuld, in der Regel nicht. Die sind außerhalb unseres Einflusses. Und denen sind wir auch hilflos ausgeliefert. Hilflos in Anführungszeichen. Denn wir haben den Gott, der uns sieht und der uns hört. Und ich denke, auch wenn es uns schwerfällt, das Schicksal von uns Christen, ist das nicht in Wahrheit die Führung Gottes? Das Schicksal von uns Christen, ist das nicht in Wahrheit die Führung Gottes? Und immer gilt die Aussage Hagars auch für uns, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja? Du hast einen Gott, der dich sieht. Ich habe einen Gott, der mich sieht. Wir alle haben einen Gott, der uns sieht. Daniel mit seinen Freunden hatte einen Gott, der sie in der Löwengrube gesehen hat und bewahrt hat. David hatte einen Gott, der ihn auch durch schwere Zeiten geführt hat, der ihm auch vergeben hat, wenn er irre ging. Salomo hatte einen Gott, der ihm Weisheit geschenkt hat. In 2. Makkabäer lesen wir, Gott, der Herr, sieht alles und er wird sich unsere ganz gewiss erbarmen. Ja, er sieht alles, aber er wird sich ganz gewiss erbarmen. Und wisst ihr, Gott sieht uns ja nicht nur, wenn wir in Nöten sind. In Nöten bekommt er halt, uns halt öfters zu hören, weil da jammern wir ja Tag und Nacht. Aber er sieht uns ja immer, er umgibt uns immer, er will uns immer führen. Gerade viele von unseren älteren Geschwistern, also alle, die mindestens 4 Wochen älter sind als ich, sind älter. Von denen denken ja viele, da haben viele oft Angst, sie könnten was falsch gemacht haben in ihrem Leben. Es würde ihnen nicht in den Himmel reichen. Sie würden Gottes Ansprüche nicht genügen. Sie waren nicht fromm genug. Ich persönlich, ich meine, ich komme zum einen in den Himmel, weil Christus für mich starb und nicht, weil ich brav war. Aber ich denke auch heute, wenn Gott auf mich aufpasst, wenn er mich hört, wenn er mich sieht, wenn er mich zurückführt, wozu soll ich mir dann viele Sorgen machen? Ihr Lieben, wozu machen wir uns so viele Sorgen über unseren Glauben? Wir können doch dankbar sein. Wenn er uns sieht, dann sehen wir ihn. Wenn er uns hört, dann können wir auch ihn hören, da komme ich noch drauf. Und manchmal ist natürlich in unserem Leben auch so, wie bei Hagar. Geh zurück und beuge dich. Vielleicht öfters mal so. Aber ist es denn so schwer für uns, uns unter die Güte Gottes zu beugen? Ist nicht schon diese Frage allein eigentlich widersinnig? Wir müssen uns doch nicht beugen, damit wir wieder unter die Güte Gottes kommen. Unter die Güte Gottes gehe ich freiwillig, von Herzen gerne. Es gibt doch keinen besseren Platz. Der dritte Name, Name des Brunnens, Be'er Lachairoi. Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt, der sich sehen lässt. Das heißt, ich sehe Gott. Habt ihr ihn schon mal gesehen? Dass Gott uns sieht, das ist ja klar noch verständlich, dass wir ihn sehen. Aus der Zeit des Paradieses wissen wir, dass Gott sich mit Adam und Eva unterhalten hat, mit ihnen abends im Paradies spazieren ging. Hört sich ein bisschen unvorstellbar an, oder? Aber steht gleich in 1. Mose 2 und 3. Das ging natürlich nur bis zum Sündenfall, dann war es vorbei. Gott begegnet Mose dann im brennenden Dornbusch. Aber Mose hörte nur die Stimme. Er sah ihn nicht. Später begegnet Mose Gott auf dem Berg Sinai, wo er die Steintafeln mit den 10 Geboten bekam. Und danach begegnet er Gott öfters vor der Stiftshütte oder eigentlich oft. Aber Gott war da immer in einer Wolke verborgen, auf dem Berg und auch vor der Stiftshütte. Sehen konnte er ihn also auch nicht. In 4. Mose 12 allerdings lesen wir, sagt Gott, von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. 4. Mose 12. Nun, jetzt haben wir ein kleines Problem. Weil dummerweise Jesus sagt und Johannes schreibt, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Ja, nun, wer hat jetzt recht? Ja? Gott sagt, Mose hat mich gesehen und Jesus sagt, niemand hat Gott je gesehen. Ich denke, da lassen wir einfach mal den Fünfer gerade sein, oder? Es gibt manche widersprüchliche Stellen in der Bibel, aber es gibt nur einen Jesus und der ist nicht widersprüchlich. Ja, und wenn wir denken, wie viel 100-mal die Bibel übersetzt wurde aus allen möglichen Sprachen heraus, dass da manches anders ist, wie es gemeint war, das ist auch klar. Aber egal, dahingestellt. Be'er Lachairoi, du bist ein Gott, den man sehen kann. Paulus schreibt dann die Römer im 1. Kapitel gleich, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Steht auch in der Bibel, wenn man sie wahrnimmt. Wisst ihr, dass ich Gott nicht als Person oder als was auch immer direkt sehen kann? Das macht doch nichts. Die Schöpfung beweist uns doch, dass es einen Schöpfer gibt. geben muss. Nehmen wir mal unseren Körper. Ich meine jetzt nicht das Zeug, was wächst und verfault dann nachher wieder. Nehmen wir mal unsere Funktionen, zum Beispiel unsere Emotionen, unser Denkvermögen, unsere Gehirnströme, unser Vitaminhaushalt, unser Immunsystem, unsere Fortpflanzung, ja, Männlein, Weiblein parallel. Das entsteht doch nicht von selbst im Laufe der Zeit. Wie sollte das gehen? Ja, das sicher ist alles aus dem Nichts heraus geschaffen und erschaffen, aber es ist erschaffen, nicht von selber geworden. Um Gott zu sehen, da brauchen wir vielleicht eine andere Wahrnehmung. Paulus schreibt Epheser 1, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Wisst ihr, sehen in dem Sinne visuell, das können wir Gott nicht. Aber erkennen, dass es ihn gibt, das habt ihr hoffentlich alle schon gemacht. Wisst ihr, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, wenn ihr auf euer Leben zurückblickt, wie ist das dann? Könnt ihr sehen, dass Gott euch geführt hat, bewahrt hat, gesegnet hat? Und wenn ihr es nicht sehen könnt, könnt ihr es dann erkennen in euren Herzen, mit den erleuchteten Augen des Herzens erkennen? Ist es denn nicht so, dass ich in meinem Leben und in meinem Inneren sehe, erkenne, spüre, dass Gott darin gegenwärtig ist und gegenwärtig war? Und dass ich gleichzeitig aber auch mit meinen inneren Augen des Herzens erkenne, dass er Gott ist. Dass er ein Gott ist, der mich nicht nur hört, der mich nicht nur sieht, der sich nicht nur zu erkennen gibt, sondern ein Gott, der auch mich erkennt. Gott weiß, wie wir gestrickt sind. Gott weiß, wie wir funktionieren, wie wir denken, wie wir empfinden. Gott weiß, wie er mit uns umgehen muss. Und ich bin ein Mensch, der die Auswirkungen von Gottes Handeln ja ebenfalls nicht nur sieht, sondern ich kann ihn ja auch in seinem Handeln erkennen. Wisst ihr, wir müssen nur ein bisschen besser darauf achten, unsere Gedanken mehr auf die Ewigkeit richten, auf Gott, auf Jesus. Es waren drei Punkte, die ich noch mal kurz erwähne. Ismael, Gott hört. Gott hört uns, wo immer wir ihn rufen. Ich denke halt, wisst ihr, wir sollten nicht immer erst aus der tiefen Not rufen, sondern wir können ja auch mal ihm unsere Dankbarkeit zurufen für all das, was noch toll ist in unserem Leben. Das Zweite, du bist ein Gott, der mich sieht. Wo auch immer wir sind, was immer wir tun, Gott sieht uns. Als ich jung war im Glauben, angefangen habe, da habe ich Angst gehabt vor dieser Stelle. Gott sieht dich. Hey, pass auf. Also ihr vielleicht nicht mehr, ja, aber wir haben in der Kinderstunde gesungen, pass auf, kleine Hand, was du tust, oder pass auf, kleine Auge, was du siehst. Pass auf, Gott sieht dich, pass auf. Ja, klar. Uns hat man gesagt, als ich zum Glauben kam, wenn du zum Glauben kommst und Christ bist, und dann hast du Heilsgewissheit. Wenn du keine Heilsgewissheit hast, dann bist du kein Christ. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, dass ich wiedergeboren bin. Ich weiß, dass ich Vergebung habe. Ich war dabei, das war toll. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Halle, du noch mal langsam, du bist auch nicht drin. Gell? Ist das Heilsgewissheit? Hey, ja, komm. Okay. Gott sieht dich, ja. Aber das ist keine Drohung, damit wir keine Dummheiten machen, sondern es ist ein Trost. Ob wir im dunklen Tal stehen, ob wir in der Wüste sitzen oder ob wir strahlend auf einem Gipfel stehen, Gott ist um dich, Gott sieht dich, er tröstet dich zur Not und er freut sich auch mit dir, wenn es dir gut geht. Und das Dritte, du bist ein Gott, der sich sehen lässt. Wisst ihr, das wünsche ich euch allen, dass wir viel des Wirken Gottes in unserem Leben sehen, viel von ihm erkennen, dass wir wissen, er ist unser Vater, er ist unser Herr und sein Wort ist gültig. Und dazu segne euch Gott. Amen. Ich möchte erst noch beten. Aber ihr könnt mich nebenher musikalisch begleiten. Leiser halt. Ja, lieber Vater, was haben wir nicht alles in dir? Welchen Reichtum, welche Gnade, welche Sicherheit, welche Geborgenheit. Herr, deine Gegenwart, die uns hört, die uns sieht, die uns führt und die sich auch sehen lässt, die sich erkennen lässt. Wir danken dir, Herr, dass wir gerade in dieser Zeit auch heute dich haben. Herr, wissen, wo wir herkommen, wissen, wo wir hingehen, wissen, dass unsere Kinder, unsere Familien in deiner Hand sind. Wir als Eltern, Großeltern wissen das von den Jungen und die Jungen wissen das wiederum von den Alten. Herr, danke für deine Gegenwart, deinen Segen in unserem Leben. Segne doch hier diese Gemeinde und hab du auf sie Acht, auf jeden Einzelnen. Danke, wir wollen dich anbeten. Wir wollen unser Leben in dir leben, durch dich leben, mit dir leben. Amen. Beten wir noch das Vater unser. Vater unser in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.